guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 3. April 2026 und das sind die Themen. Missstände in der Freiburger Wohnungslosenhilfe, der Arbeitskreis kritische soziale Arbeit weist auf Veränderungsbedarf hin. GewerkschafterInnen in Spanien begnadigt. Worte aus dem Vietnamkrieg, die sich wiederholen. Und Berichterstattung über den Stühlinger Kirchplatz, eine Medienkritik. Der Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit hat unter dem Titel Wohnen ist Menschenrecht eine Presseerklärung zu den Missständen in der Wohnungslosenhilfe veröffentlicht. Darüber haben wir mit Frank vom AKS gesprochen.
Der Winter neigt sich langsam dem Ende entgegen, trotzdem sind die Nächte oft noch sehr kalt. Wie ist denn aktuell die Lage für Wohnungslose in Freiburg?
Na, die Wohnheime sind weiterhin voll und genau, das ist ja auch ein Thema. Auch die Straßenobdachlosigkeit hat sich massiv erhöht. Gleichzeitig wird die Kälte weniger. Gleichzeitig haben wir wahrscheinlich spätestens in 2 Monaten wieder das Hitzeproblem. Also Wohnungslosigkeit beschränkt sich eben nicht nur auf die Wintermonate, sondern ist ein dauerhaftes Problem von Wärme, Kälte, wenig Sicherheit oder in zwangsvergemeinschaftete Unterkünfte zu leben.
Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort schildern eine anhaltende Überbelegung. Für mich ist klar, wir brauchen dauerhaft eine Winterschlafstätte, die nicht jedes Jahr neu eingerichtet werden muss. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht mit diesem Zustand abfinden. Wir müssen diese Menschen in Wohnungen bringen. Der zentrale Baustein ist für mich daher das Konzept Housing First. Zuerst kommt die Wohnung, dann der Rest. Therapie oder Entzug dürfen keine Voraussetzung für Wohnraum sein. Dafür brauchen wir Kleinstwohnung. So der jetzt neu anfangende Sozialbürgermeister Roland Meder in der Badischen Zeitung. Das klingt doch alles danach, dass dort das Problembewusstsein durchaus vorhanden ist in der Stadtverwaltung, oder?
Ja, das Spannende ist, dass als wir vor einigen Jahren das Housing First Konzept versucht haben in Freiburg zu etablieren und bekannt zu machen, wurde der AKS ja auch erstmal angegangen. Mittlerweile spricht jede von diesem Konzept. Gleichzeitig wird immer als Lösung die Kleinstwohnungen hergenommen. Die waren 2017, waren 200 Stück beschlossen. Davon sind heute vielleicht, glaube 40 oder so da. Und eigentlich bräuchte es jährlich mindestens 200 Wohnungen. Wir haben ja aktuell eine Notfallliste, wo tausende Menschen drauf sind. Gleichzeitig gibt es 250 Menschen, die nicht mal in ein obdachlosen Wohnheim kommen. Also selbst dort haben wir ein massives Problem. Problembewusstsein ist das eine, die Idee, wie man das wirklich umsetzt und das Menschenrecht auf Wohnen für alle realisiert. Da scheint es noch erhebliche Defizite zu geben. Genau.
Du hast angesprochen, das Thema Kleinstwohnungen, die sollen jetzt in St. Georgen sollen noch ein paar entstehen, aber da ist es auch schon wieder mit Streitigkeiten verbunden, mit Widerstand in der Bevölkerung auch. Kommen wir vielleicht ein bisschen auch zu diesen Zahlen, die von dir angesprochen wurden. Nach einem Bericht der städtischen Wohnungsnotfallhilfe gab es jetzt im letzten Herbst, kam dieser Bericht, glaube ich, raus, rund 1800 wohnungslose Menschen in Freiburg. 744 sind in Unterkünften der Stadt oder von kooperierten Trägern untergebracht. Weitere, du hast es angesprochen, 250 stehen auf der Warteliste für einen Wohnheimsplatz. Etwa 1000 Personen haben eine Postersatzadresse und gelten damit als verdeckt wohnungslos. 50 Menschen, die draußen im öffentlichen Raum nächtigen, haben keine Postersatzadresse. Die Zahl derer, die auf der Straße übernachten, ist von Anfang 2024 bis Anfang 2025 von 133 auf 199 gestiegen. Vermutlich sind die Zahlen jetzt auch noch weiter gestiegen. Für was stehen solche Zahlen?
Die Zehn stehen für eine extreme Form der Armut, nämlich Obdachlosigkeit ist einfach einer der extremsten Formen von Armut, die man sich so vielleicht vorstellen kann in so einem Land wie Deutschland. Und es bedeutet jeden Tag Existenzängste, Existenzsicherung, ein so richtig anstrengendes Leben, das Leben auf der Straße, aber auch das Leben im Wohnheim mit dann sehr vielen Menschen auf engem Raum, schlecht die Infrastruktur, plus wir haben das riesengroße Thema, dass es einfach eine Vielzahl von Problemen mittlerweile in die Wohnungslosenhilfe ausgelagert wird, also sei es die Suchthilfe, die psychiatrische Hilfe, zum Teil sind die Wohnungslosenunterkünfte Pflegeheime, weil überall in den anderen Systemen auch Plätze fehlen und genau, als letztes Sicherungssystem die Wohnungslosenhilfe quasi für alle möglichen Menschen mittlerweile da sind und genau jetzt aus Blick der sozialen Arbeit wir Personalschlüssel haben, die weit weg sind von dem, also vielleicht mal eine kurze Story, ich hatte neulich eine Pflegedienstleitung bei mir im Wohnheim, ich arbeite im Wohnheim für wohnungslose Menschen, die meinte, was, du arbeitest hier mit so vielen Menschen, also wenn schon Menschen aus der Pflege quasi uns bemitleiden, welche Arbeitsbedingungen haben, ist vielleicht ein, also kein schönes, sondern ein nicht schönes Symbol für die Zustände der Wohnungslosenhilfe.
Kannst du dazu was sagen? Wie ist der Personalschlüssel so ganz grob aktuell und was bräuchte es für einen Personalschlüssel, eurer Meinung nach?
Also es gibt ein sehr ausdifferenziertes System in der Wohnungslosenhilfe. Das kommt aus der Logik raus, die eben nicht Housing First ist, nämlich Menschen müssen sich's erarbeiten und es ist eine Leistung, wieder eine Wohnung zu kriegen. Und dementsprechend gibt es Wohnheime, wo es doppelt oder dreimal so viel Schlüssel gibt. Und selbst der ist zu wenig. Also das ist, wenn man eine psychiatrische Einrichtung oder andere Einrichtungen anguckt, da sind wir weit weg von den Schlüsseln, die dort sind oder auch in der Pflege. Genau, also für die Aufgaben, die wir zu lösen haben, die uns tagtäglich begegnen, ist der Schlüssel viel zu weit entfernt von dem, was selbst in anderen Bereichen Standard ist.
Der nationale Aktionsplan Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenberichterstattung hat das Ziel, bis 2030 Wohnungslosigkeit zu überwinden. In Freiburg gab es ebenfalls 2021 einen interfraktionellen Antrag, der die Verwaltung beauftragt, eine Strategie zu entwerfen, wie die Stadt bis 2030 die Unterbringung Wohnungsloser in Wohnheimen möglichst ganz aufgeben kann. Was ist in diesem Hinblick in Freiburg passiert? Wir haben jetzt schon ein paar wenige Kleinstwohnungen angesprochen. Viel ist also eher nicht passiert, oder?
Genau, es gab das Programm irgendwie bezahlbares Wohnen 2030, wo unter anderem auch mal wieder die Kleinstwohnungen, die 2017 schon mal drin standen, erwähnt werden. Aber ehrlich gesagt sind seitdem mehr Wohnheime für wohnungslose Menschen eröffnet worden. Also genau die gegenteilige Intention dieses damaligen Antrags, nämlich Wohnheime abschaffen und die Menschen in Wohnungen zu versorgen. Also wir sind weiter weg von dem, wie damals der Antrag gemacht wird. Und selbst in den Wohnheimen sind diese genau Infrastruktur, die für die Menschen vorhanden sind, also Menschen, die eigentlich in einem Pflegewohnheim gehören und dann in nicht barrierefreien Wohnheimen sind und so weiter, sind also selbst in der Verwaltung der Wohnungslosigkeit auf einem schlechteren Stand wie damals. Und das Ausmaß hat sich einfach erhöht. Und gleichzeitig gibt es da keine Strategie, die mich erkennen lässt, wie das Problem wirklich beendet wird. Also weder auf nationaler Ebene noch auf kommunaler Ebene. Da gibt es erhebliche Probleme, oder es gab ja auch später dann noch 22 noch einen weiteren Antrag, dass eine Fachkommission eingerichtet werden sollte. Die hat nie angefangen zu arbeiten zu diesem Thema. Also man spricht immer und bekundet, dass man das Thema auf dem Schirm hat und jetzt mittlerweile auch die letzten Jahre immer mit dem Housing First Begriff arbeitet. Aber Housing First heißt, es ist real für jeden Menschen, der wohnungslos ist, sofort wieder eine Wohnung auch vorhanden. Und skandinavische Länder zeigen das ja auch, dass es funktioniert, und davon ist Freiburg meilenweit entfernt. Also ich erkenne da keine Strategie, die in 4 Jahren, was es jetzt noch wäre, bis 2030, wirklich Wohnungslosigkeit beendet oder zumindest massiv wieder zurückfährt und man wieder auch von Abbau von Wohnheimen sprechen kann.
Kommen wir dazu vielleicht gleich noch einmal noch zum Stichwort ansteigende Wohnungslosigkeit. Wir haben auch immer wieder über die Bürgergeldreform berichtet, wo Expertinnen vermuten, dass die Wohnungslosigkeit noch ansteigen könnte. Befürchtet ihr das für Freiburg auch, dass mit der neuen Grundsicherung jetzt noch mehr Menschen auch in Freiburg auf der Straße landen?
Genau, also das ist vielleicht auch ein Riesenthema, dass man im Thema Wohnungslosenhilfe oft immer spricht, wenn es passiert ist. Aber eigentlich geht es ja auch vor allem um Prävention, dass eben nicht ständig neue Menschen wohnungslos werden. Und da ist diese Bundesgesetzgebung im SGB II genau kontraproduktiv. Also dass die Ungerechtigkeiten eines Wohnungsmarktes direkt auf die Betroffenen abgewälzt werden. Anstatt die Mieten zu begrenzen, begrenzt man jetzt die Mietobergrenze, also das, was die Menschen maximal bekommen vom Amt, wenn sie eine Wohnung anmieten. Und diese Sätze sind ja meistens weit weg von dem, wie man realistisch in Freiburg, und das ist aktuell eher Richtung 15 Euro, wo man überhaupt auf dem Markt eine Wohnung bekommt, überhaupt sich noch was anmieten können. Also man setzt sie einerseits unter Druck, dass ihre Mieten zu hoch sind. Gleichzeitig gibt es faktisch keine. Und auch da gibt es ja auch immer wieder eine Rechtsprechung, auch eine Bundesrechtsprechung, die sagt, es braucht ein schlüssiges Konzept für die Mietobergrenze und schlüssig heißt, dass diese Wohnung real auch anmietbar ist. Aber diese Rechte durchzusetzen, sind einfach ein unglaublich langer Weg. Das einmal durchgesetzt sind schon wieder 5, 6 Jahre später und man kann erneut wieder klagen. Also das heißt, da sehe ich einen und auch viele dieser Stellungnahmen, die es zu diesem Thema auch gab, also Wohlfahrtsverbände, Wohnungslosenhilfe, Erwerbsloseninitiativen. Dieses Gesetz wird zu einer höheren Wohnungslosigkeit und Verdrängung von armutsbetroffenen Menschen führen.
Abschließend, du hast gesagt, du siehst keine wirkliche Strategie, wie in Freiburg bis 2030 die Wohnungslosigkeit beendet werden könnte. Was bräuchte es denn für eine Strategie, um in so eine Richtung zu kommen? Vielleicht ein paar Gedanken dazu abschließend.
Genau, also machen wir es an eine Kleinstwohnung fest, weil das wird ja auch die nächsten Wochen und Monate ständig immer wieder wiederholt werden. Irgendwie, die wurden 2017 gefordert, jetzt haben wir 2026 und davon sind jetzt vielleicht 40 oder so vorhanden. Ja, es braucht massiv neuen Wohnungsbau, der eben Menschen mit wenig Geld auch zur Verfügung steht irgendwie. Gleichzeitig braucht es aber auch eine Strategie im Bestand, dass die Mieten eben nicht weiter steigen. Und es braucht auch, das ist vielleicht ein ganz simpler Satz, irgendwie Wohnungen, weil nur Wohnungen beenden Wohnungslosigkeit, also nicht alle anderen lustigen Konzepte, die man sich immer wieder überlegt, sondern es ist die Wohnung, die eine Wohnungslosigkeit beendet. Das ist der Kernaspekt, also auf der Präventionsebene schauen, dass es nicht mehr Menschen gibt, die ihre Wohnung verlieren oder, das ist vielleicht in der Wohnungsproblematik auch noch drin, in viel zu beengten Wohnverhältnisse leben oder aus Gewaltbeziehungen nicht rausgehen, weil sie eben dann die drohende Wohnungslosigkeit vor Augen haben. Also Das Problem ist auch noch viel größer wie diese Zahl, die du vorher noch mal genannt hast aus dem Wohnungslosenbericht. Gleichzeitig, solange es Wohnungen, Wohnheime gibt, müssen diese menschenwürdig gestaltet werden. Dort gibt es auch jetzt seit Kurzem einen Leitfaden, der auf Bundesebene veröffentlicht wurde. Da sind einige wichtige Hinweise drin, wobei sie, das hat ja auch die Wohnungslosenbewegung zu Recht kritisiert, sehr stark noch im jetzigen System verhaftet sind. Und auf der anderen Seite braucht es massive bessere Arbeitsbedingungen in der Wohnungslosenhilfe für die Beschäftigten. Und genau, also diesen Dreischritt. Vor allem braucht es Wohnungen, und solange es Wohnheime gibt, müssen diese massiv besser ausgestattet sein, also räumlich, Belegungszahlen und so weiter, plus genau einen besseren Personalschlüssel und aber auch andere strukturelle Bedingungen, in der soziale Arbeit arbeitet.
Das sagt Frank vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit. Wir haben mit ihm gesprochen über die Stellungnahme des Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit zu aktuellen Missständen in der Wohnungslosenhilfe in Freiburg.
Unter dem Titel 3,5 Jahre Knast für gewerkschaftliches Flyer verteilen haben wir schon im Sommer 2024 über einen unglaublichen Fall in Spanien berichtet. Damals hatte der oberste Gerichtshof ein Urteil gegen 6 AnarchosyndikalistInnen von der Basisgewerkschaft CNT bestätigt. Und zwar für alltägliche Gewerkschaftsarbeit. Sie hatten 2017 gegenüber der Konditorei La Suiza im nordspanischen Gijón aufgereiht und gegen eine Kündigung protestiert. Die Konditorei musste einige Zeit später schließen und machte dafür die CNT verantwortlich. Die 6 Anarchosyndikalistinnen wurden tatsächlich wegen Nötigung verurteilt und trotz großer Proteste mussten sie im Juli 2025 tatsächlich die Haftstrafe antreten. Jetzt aber kam die Meldung, dass die 6 Anarchosyndikalistinnen begnadigt wurden. Darüber haben wir mit unserem Spanien-Korrespondenten Ralf Streck gesprochen.
Wie kam es jetzt zu der Begnadigung?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen, wie das immer in Spanien ist. Grundsätzlich kann man sagen, das bewertet auch die CNT so, dass es natürlich mit der starken Mobilisierung gegen dieses unglaubliches Urteil zusammenhängt, beziehungsweise nur so begründet werden kann. Die CNT schreibt da in ihrem Kommuniqué, dass sie zwar die vorgeschlagene teilweise Begnadigung, das muss man nämlich auch noch dazu sagen, es ist keine vollständige Begnadigung, nämlich die Geldstrafen in Höhe von ungefähr 125.000 Euro bleiben bestehen. Wird zwar begründet, aber die CNT sagt, wie alle anderen Gewerkschaften, also da in dem Zusammenhang gab es ja eine für Spanien sehr unglaubliche Gewerkschaftseinheit, also sogar diese weich gewaschenen Gewerkschaften wie die UGT und die Comisiones Obreras, also die Arbeiterkommission, haben diesen Fall kritisiert oder angegriffen, besonders natürlich in ihrer Heimatregion in Asturien. Die haben dann auch zusammen mit einer ganz großen Gewerkschaftseinheit, also von linksradikalen baskischen Gewerkschaften bis galizischen, andalusischen, zusammen diese Begnadigung beantragt, weil die 5 Frauen und ein Mann, die da verurteilt wurden zu 3,5 Jahren, die wollten selbst keine Begnadigung beantragen, weil sie nicht einsehen, was an ihrem Handeln, also einfache Gewerkschaftsarbeit zu machen, strafbar sein soll. Und das streicht halt auch die CNT jetzt raus, wenn sie dann sagt, dass die Bestrafung viel zu spät kommt, nämlich dass es eine Bestrafung ist, nachdem versucht wurde, Solidarität zu einem Verbrechen zu machen. Und das ist letztlich dann der Rahmen,
in dem
die Regierung. Die Begnadigung, genau. Das ist der Rahmen, in dem die Begnadigung dann einzuordnen ist, nämlich dass die Regierung unter einem starken Druck stand und sich jetzt letztlich dazu genötigt sah, diese Begnadigung auszusprechen. Das hat mit dem politischen Rahmen in Spanien zu tun. Die letzten Wahlgänge für die Regierungsparteien, das ist ja so eine Koalition aus Sozialdemokraten und der Linkskoalition Sumar, da ist die Vizeministerpräsidentin, die Arbeitsministerin auch, Yolanda Díaz, die hatte sich schon gleich mit der Inhaftierung der 6 dafür ausgesprochen, für ihre Begnadigung sich einzusetzen. Allerdings hat das jetzt dann 9 Monate gedauert, bis die 5 Frauen und der Mann begnadigt wurden. Allerdings hatte man das innerhalb von einer Woche schon erreicht, dass sie wenigstens Freigang gekriegt haben. Also sie durften dann weiter arbeiten gehen, um sie nicht auch noch ökonomisch zu zerstören, was natürlich auch mit dem Rahmen der Geldstrafen versucht wurde. Das ist jetzt nach 9 Monaten geschehen, viel zu spät, und das hat mit diesen verschiedenen Wahlgängen zu tun. Also seit den letzten Jahren, seit die Regierung seit 3 Jahren im Amt ist, geht es bei Regionalwahlen zum Teil extrem steil bergab, weil die linken Wählerinnen vor allen Dingen das linke Profil dieser Regierung nicht abnehmen oder enttäuscht sind und deswegen der Wahl fernbleiben. Und deswegen muss die Regierung ihren Kurs vor jetzt bedeutsam neu angesetzten Wahlen in Andalusien, das ist die bevölkerungsreichste Region, und normalerweise gibt Andalusien in Spanien vor, wer dann weiter regiert, muss die Regierung ihr linkes Profil versuchen zu schärfen. Das hat ja auch der Pedro Sánchez, der jetzt in Deutschland auch da schwer durch die Medien geht als Ministerpräsident, mit seinem Nein zum Irakkrieg dann sehr klar ausgedrückt. Und das hat nach Abstürzen bei Regionalwahlen in Extremadura und in Aragon, bei den letzten Wahlen jetzt im März in Kastilien-León auch gewirkt. Und da ist dieser Absturz nicht nur abgebremst worden, sondern die Sozialdemokraten haben sogar ganz wenig hinzugewonnen. Und in dem Rahmen findet es dann statt, dass die jetzt versuchen, ihr linkes Profil zu schärfen und vor allen Dingen versuchen, linke Wähler wieder an die Urnen zu bringen, weil das hat auch in Kastilien-León funktioniert. Da sind also dann fast 10 Prozentpunkte mehr gegenüber der letzten Wahl zur Wahl gegangen, weil viele linke Wähler sind so enttäuscht, dass sie sagen, naja, warum soll ich diese Sozialdemokraten wählen, die halt auch nicht viel bringen.
Gab es von Pedro Sancho selber eine Begründung?
Nee, er hat sich dazu nicht geäußert. Er hat seine Regierung reden lassen, hat auch da, dem geht es sehr stark auch darum.
Sanchez.
Es geht sehr stark darum, seine Arbeitsministerin, die zwar angeblich, also sie selbst ist Mitglied der Kommunistischen Partei, aber sie bezeichnet sich selbst als Sozialdemokratin, und er hat ihr quasi da den, überlassen, dass sie das für sich so als Erfolg verbuchen kann. Weil das hat auch wieder wahltechnische Begründung. Sumar, also diese Linkskoalition, die da gebuldet wurde, das heißt Sumieren, die hat sich eher in den letzten Jahren durch Zerfall gezeigt. Also statt Leute zusammenzubringen, wurden immer mehr Leute ausgegrenzt. Also zum Beispiel Linkspartei Podemos, die war da auch mal drin, die wurden dann mehr oder weniger rausgeekelt. Und so sieht das mit anderen Formationen auch aus. Und das führt dazu, dass diese Partei zum Beispiel im Regionalparlament von Extremadura nicht reinkam, ins Parlament von Aragon gerade noch mit einem Sitz reinkam über eine Sonderregelung, weil die 5%-Hürde wurde da auch nicht geschafft. Und jetzt auch, Und das ist halt sehr bedenklich, obwohl die Sozialdemokraten in Leon, Kastilien Leon zugelegt haben, leicht, ging das vor allen Dingen auf Kosten der linkeren Partner. Und Sanchez muss dafür sorgen, dass bei den Wahlen auch in Andalusien die Linke wenigstens reinkommt, dass diese Stimmen nicht verloren gehen, weil das ist mit Blick auch auf bald anstehende Neuwahlen in Spanien wichtig, weil er sonst überhaupt keine Chance hat. Also ich meine, ich glaube, er hat eh kaum Chancen, nochmal wieder gewählt zu werden, aber dann hat er überhaupt keine Chance, sondern auch noch 2, 3, 4, 5% knapp unter den Tisch fallen. Und deswegen gab er seiner Arbeitsministerin da quasi dieses, dieses Aushängeschild, ja, du hast das erreicht.
Gab es ansonsten interessante Reaktionen, auch außerparlamentarische, auf die Begnadigung der 6 Anarcho-Syndikalistinnen?
Ja, es gibt natürlich von den von allen möglichen Gewerkschaften, vor allen Dingen auch von sagen wir mal den kämpferischen Gewerkschaften, wie bei uns im Baskenland, die ELA oder LAB, die sich auch für die Begnadigung eingesetzt haben, die auch klar gesagt haben, oder auch überhaupt linke Basisgruppen an sich, dass die hätten nie in den Knast einfahren dürfen. Das ist ein Wahnsinn gewesen und das ist natürlich auch eine Schwäche dieser Regierung. Die hätte ja sofort nach dieser absurden Inhaftierung die 6 begnadigen können. Die haben sich das damals aber auch nicht getraut, weil man legt sich da natürlich mit der Rechten an, die natürlich auch jetzt wieder heftig dagegen wettert gegen diese Begnadigung. Das sei eine Begnadigung, die auf Lügen aufgebaut sei und so weiter. Und die CNT hätte da diesen Arm, muss man natürlich wissen, der das betrieben hat im Hintergrund, ist der Sohn des Besitzers von dieser Konditorei in Gijón, die da angeblich zumachen wollte. Die war schon über ein Jahr lang zum Verkauf angeboten. Also das ist alles irgendwie herbeigelogen. Und dieser Sohn dieses Besitzers, den kann man auch ohne Probleme einen Trüger nennen. Also Pablo Álvarez Meaña heißt der. Der hat so eine Vita, also der kommt aus der rechten PP, ist mittlerweile Anhänger der rechtsradikalen Vox-Partei, gibt sich aus, was natürlich auch schon dementiert wurde, als angeblicher Berater von US-Präsident Trump, will auch für den argentinischen Präsident Milei angeblich als Berater zur Verfügung stehen und so weiter. Und das meiste von dem Zeug, was der da behauptet, ist gelogen. Nachweislich. Und der behauptete halt auch dann in diesem Prozess, dass diese CNT, und er ist sowieso, er gibt sich klar auch als Gewerkschaftshasser aus, ganz im Stil von Milei, und der behauptete halt auch, dass die ihn da ruiniert hätten und er hätte wegziehen müssen aus Gijón und so. Das ist alles Blödsinn. Ich meine, da sind irgendwie immer mal wieder Gewerkschafter gegenüber der Konditorei aufgetaucht und haben da Flugblätter verteilt und das ist alles. Und es gab halt einen Richter, der ist halt auch bekannt in Asturien für sein gewerkschaftsfeindliches Verhalten, der auch früher schon Gewerkschafter zu Haftstrafen verurteilt hat. Da gab es dann noch einen Film, der in Deutschland auch gezeigt wurde, am Montag in die Sonne. Da ging es um Märktenschließungen in Gijón. Und das ist so eine Zusammenballung von rechten Kräften, die dafür gesorgt haben, dass die eingeknastet wurden und die letztlich auch dafür gesorgt haben, dass die 9 Monate brummen mussten und die Regierung sich bis hin zu diesen, naja, absoluten Debakeln bei Wahlen nicht getraut hat, die zu begnadigen und das jetzt tut, in der Hoffnung, dass es ihnen dann Aufschwung bringt in linken Kreisen, damit sie dann wiedergewählt werden. Anders kann man das kaum begreifen. Und das wird auch von Gewerkschaften allerseits, außer von den regierungsnahen Gewerkschaften auch so gesehen.
Abschließend, Ralf, ist denn diese Begnadigung jetzt ein Zeichen dafür, dass Repression gegen normale gewerkschaftliche Arbeit in Zukunft in Spanien schwieriger wird?
Nee, das natürlich nicht, weil man hat halt in Spanien mit einer, sagen wir mal, eine Justiz zu tun, die sehr stark politisiert ist. Die ist politisiert natürlich dann sehr stark von rechts. Also da wurde seit der Diktatur nie gesäubert. Und die rechten Parteien, vor allem die rechte Volkspartei, sorgt immer dafür, dass Nachschub ihrer Richter da an den verschiedensten, vor allem am obersten Gerichtshof, und der auch dann dieses Urteil gegen die sechs della Schweiz, also das ist so die Konditorei Hissow, auch bestätigt wurde. Das ist der absolute Wahnsinn. Und deswegen werden diese Richter auch weitermachen in diese Richtung. Und da hätte die Regierung auch mit einem klaren und frühen Einschreiten, dass sie sagt, okay, ihr könnt Leute da verurteilen, die sind ja eh genug gestraft. Man muss sich ja das einfach mal vorstellen. Seit 2017 läuft das Verfahren. Also das ist jetzt quasi 9 Jahre später ist das abgeschlossen. Eine Justiz, die so lange braucht, um irgendwelche Verfahren durchzuführen, also dann im letzten Jahr sie dann in den Knast schickt, das ist keine Gerechtigkeit. Das ist einfach, da geht es nur noch um, naja, im Wesentlichen geht es da um Rache. Und die wird da auch weitermachen und wird Leute vor Gericht ziehen, wie auch, hatten wir es glaube ich auch schon mal von der SAT in Andalusien, die da auch immer mit Strafverfahren überzogen wird. Das wird weiter passieren und da hätte eine linke Regierung, kann da einschreiten, indem sie sagt, okay, Richter können da verurteilen, aber wir begnadigen diese Leute sofort, weil das im Prinzip gegen die spanische Verfassung, die Gewerkschaftsfreiheit garantiert, verstößt. Ja. Aber da muss man halt den politischen Willen dazu haben und auch den Mut. Und da fehlt es halt meistens. Und das sehen halt auch viele Wähler und Wählerinnen so. Und deswegen hat die Regierung ja halt erhebliche Probleme bei Wahlen.
Das sagt der freie Journalist Ralf Streck, unser Spanien-Korrespondent. Wir haben mit ihm gesprochen über die Begnadigung von 6 Anarcho-SyndikalistInnen, die für relativ normales gewerkschaftliches Handeln, für Flyer verteilen vor einem Betrieb zu 3,5 Jahre Knast verurteilt worden waren. Sie saßen jetzt 9 Monate lang in Haft, mussten im Gefängnis jeweils übernachten und wurden jetzt endlich begnadigt.
Wenn Trump, sicher ohne sich dessen bewusst zu sein, eine Wendung gebraucht, die er wohl in seiner Jugend im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg aufgeschnappt hat, so sagt das viel über seine festgefahrene Situation. Doch leiden müssen die IranerInnen, die Trump im Januar noch vorgab, vor dem Regime schützen zu wollen. Ein Kurzkommentar unseres Kollegen Jan.
Manche Sätze, die man zurzeit aus Washington hört, kommen einem irgendwie bekannt vor, weil sie US-Präsidenten in kniffligen Lagen schon einmal gesagt haben. Da ist zum Beispiel Trumps Behauptung, man werde Iran in die Steinzeit zurückbomben. War es nun Lyndon B. Johnson oder Richard Nixon? Ein US-Präsident hatte das schon einmal gesagt, nur bezog er sich nicht auf Iran, sondern auf Nordvietnam. Wie die Sache ausgegangen ist, steht im Geschichtsbuch. Hinter Trump ist die Türe zugegangen und er merkt so langsam, dass keiner seiner Schlüssel passt. Seine gestern groß angekündigte Rede an die Nation zum Irankrieg war eine reine Wiederholung seiner oft widersprüchlichen Aussagen der letzten Wochen. Wir wissen nicht, was er eigentlich noch erreichen will und wie der Krieg enden könnte, und damit weiß auch niemand, warum er weitergeführt wird. Es sei denn, aus dem einen Grunde, dass ihn Trump derzeit einfach nicht beenden kann. Sei es, weil Netanyahu weitermachen wird, sei es, weil es auch nach einem Ausscheiden der USA die Straße von Hormus zu bleibt und mithin die Preise an US-Tankstellen hoch sein werden, ohne dass Trump noch irgendeinen Einfluss darauf hat. Man mag es ja nicht nur von übel finden, wenn sich das System Trump nun von selbst abwickeln sollte. Doch der Preis ist hoch, insbesondere für die Iranerinnen, denen Trump erst im Januar versprochen hat, dass er ihnen gegen das Regime zu Hilfe kommen werde. Was es heißt, bildlich in die Steinzeit gebombt zu werden, erleben sie jeden Tag. Todfeindschaft gegen die USA und Israel gehörte 47 Jahre lang zur DNA des Mullah-Regimes. Wenn die USA und Israel so weiter bomben, verschaffen sie am Ende dem Regime auch noch einen Propagandaerfolg.
Immer wieder berichten wir über den Stühlinger Kirchplatz, zuletzt über die feierliche Eröffnung des Kulturkiosks am 19. März. Wir hatten dazu den Titel gewählt: Während die einen die Eröffnung des Kulturkiosks feiern, werden schwarze Platznutzer von der Polizei kontrolliert. Der Kulturkiosk ist Teil des soziokulturellen und integrativen Gesamtkonzepts Stühlinger Kirchplatz, das der Gemeinderat verabschiedet hat, um den Platz weiter zu beleben und so eventuell auch den relativ offensichtlichen Drogenhandel etwas zurückzudrängen. Der Platz, der tagsüber von zahlreichen Menschen, auch vielen Familien, rege genutzt wird, bekommt regelmäßig Besuch von einem großen Polizeiaufgebot, das Razzien durchführt, die vor allem People of Color treffen. Ein bisschen vor der Eröffnung des Kulturkiosks hatte die Badische Zeitung mal wieder auf ihre Weise Stimmung erzeugt. Diesmal veröffentlichte sie die Podcast-Serie mit dem reißerischen Titel Platzangst, der Freiburger Reporter Joshua Kocher und Yannick Jürgens. Diesen Podcast hat sich der freie Journalist Per Heinelt angehört, der kürzlich nach Freiburg in die Stadt seiner Jugend zurückgekehrt ist. Und wir haben mit ihm über diese Art des Journalismus zum Stühlinger Kirchplatz gesprochen.
Drogen, Überfälle, Belästigung und ein fehlendes Sicherheitsgefühl. Der Stühlinger Kirchplatz in Freiburg gilt seit langen Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt und ist wohl der berüchtigste Ort der Stadt. So beginnt die Beschreibung des BZ-Podcasts unter dem Titel Platzangst. Was macht das mit dir? Was sagst du zu dieser Aufmachung?
Ja, wie du schon sagst, es ist eine sensationslüsterne, reißerische Aufmachung. Und es ist gleichzeitig natürlich auch so ein gewisses Gepose, ne, von Seiten der beiden Journalisten Kocher und Jürgens, die den Podcast gemacht haben. Denn dadurch, dass sie sozusagen diesen Ort, an dem sie sich bewegen, sie haben ja auch ganz in der Nähe ihr Büro, als so ja gefährlich und gruselig darstellen, erscheinen sie selbst ja als die unerschrockenen, hartgesottenen Investigativjournalisten. Und schon allein diese Selbstdarstellung, dieses, wie ich sagen würde, dieses Gepose, macht natürlich diesen ganzen Podcast schon mal von vornherein sehr unangenehm.
Wie leiten denn die beiden ihren Podcast ein?
Ja gut, es geht los damit, also mit in der Folge 1, mit einem Überfall. Aber bevor Sie darauf kommen, bevor Sie also einen Überfall, wie man sagen muss, konstruieren, machen Sie erstmal oder entwerfen Sie ein Bild von Freiburg, das so wie so wirkt wie so ein Abziehbild der Tourismusreklame. Ne? Als es noch den Oberbürgermeister Böhme gab, den ich in meiner Jugend, bei dem ich das Pech hatte, ihn in meiner Jugend erleben zu müssen in Freiburg. Als es den noch gab, da warb Freiburg mit dem Slogan Freiburg hat, was alle suchen. Und das, also weckt ja so den Eindruck, Freiburg sei ein Sehnsuchtsort, an dem die Welt noch in Ordnung ist. Und das erweckt so den Eindruck einer lokalen Idylle, ne? Also den, wie man ja sagen muss, wirklich realitätsfernen Eindruck einer lokalen Idylle in Anbetracht von Krieg und multiplen Krisen, Klimakatastrophe und Ähnlichem. Und in diese Idylle so stellen die beiden Podcast-Macher das dar, brechen jetzt also Leute ein. Ne? Und das sind passenderweise auch Ausländer, die in diese Idylle einbrechen. Und die bringen nun die Kriminalität nach Freiburg und insbesondere auf den Schülinger Kirchplatz. Was von vornherein also den Eindruck erweckt, wenn man die los würde, dann wäre auch in Freiburg die Welt wieder in Ordnung.
Obwohl die beiden Podcaster ja jetzt das, glaube ich, selber auch in einer Folge ein bisschen thematisieren, dass der Stüdiger Kirchplatz schon jahrzehntelang praktisch ein Ort war, wo Menschen sich Drogen gekauft haben. Also es ist jetzt kein Phänomen, was jetzt mit irgendwie der Ankunft von mehr Geflüchteten plötzlich neu nach Freiburg gekommen ist.
Nein. Also ich kenne den Stüdinger Kirchplatz ja auch schon, seit ich sozusagen denken kann. Mein Vater hat seinen Lebtag bei der Bahn gearbeitet und ich habe ihn in meiner Jugend oft vom Bahnhof abgeholt und bin dann mit ihm auch immer am Stüdinger Kirchplatz lang gegangen oder über den Stüdinger Kirchplatz gegangen. Und es gab da immer eine Szene von, ja, ich würde sagen, gesellschaftlichen Dropouts, Leuten, die eben in dieser Gesellschaft nicht wohl gelitten waren, die obdachlos waren, die ein Alkoholproblem hatten und die haben sich schon immer dort getroffen. Und seltsamerweise kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das dann solche Reaktionen hervorgerufen hat, wie es jetzt der Fall ist, wo es sich halt eben nicht um Einheimische handelt, sondern um Ausländer.
Jetzt, was man natürlich nicht völlig von der Hand weisen kann, ist, dass in den letzten Jahren da immer wieder doch auch wirklich gravierendere, auch körperliche Übergriffe stattgefunden haben. Mein Eindruck nach spielen die sich trotz alledem überwiegend im sogenannten Milieu ab. Es sind überwiegend, sage ich mal, Verteilungskämpfe, die dort stattfinden. Aber nicht nur. Jetzt trägt der erste Podcast, du hast es gesagt und du hast auch schon von konstruiert gesprochen, den Titel Der Überfall. Trägt die Podcast-Folge denn zu Recht diesen Titel? Wird dort ein Überfall beschrieben?
Und das war eben das, was mich sofort wirklich aufs Äußerste erbost hat, ja, dass es sich eben nicht um einen Überfall handelt. Ja, wenn man das Wort Überfall hört, dann denkt man daran, dass Menschen mit Waffengewalt in der Regel bedroht werden, nach dem Motto, ne, Hände hoch, dies ist ein Überfall. Menschen mit Waffengewalt bedroht werden, damit man ihnen irgendetwas wegnehmen kann, sei es Wertgegenstände, sei es Geld, wie auch immer. Was sich dort abgespielt hat, ist aber genau das nicht gewesen, sondern es wird sehr ausführlich beschrieben, und zwar aus der Sicht der Betroffenen, also derjenigen, die dort mit diesem vermeintlichen Überfall konfrontiert waren. Was sich abspielte, war, dass eine Gruppe von drei jungen Männern in ein Tattoo-Studio am Schlüninger Kirchplatz gekommen ist. Einer von diesen dreien, dann die beiden Frauen, die dort gearbeitet haben, in ein Gespräch verwickelt hat über ein altes Tattoo von sich, das er ihnen gezeigt hat, eben wissen wollte, ob man da noch, ob man das sozusagen verändern kann, ob man das wieder sozusagen aufhübschen kann, ja. Und während er und sein Kollege mit den beiden Frauen sprachen, schlich sich der Dritte sozusagen in den Personalbereich des Tattoo-Studios und klaute dort die Taschen der beiden Mitarbeiterinnen, in denen sich zu diesem Zeitpunkt ein hoher Geldbetrag, höchstwahrscheinlich entweder die Tageseinnahmen oder auch die Wocheneinnahmen, jedenfalls ein höherer Geldbetrag befand. Es handelt sich also mitnichten um einen Überfall, sondern um einen Trickdiebstahl. Man lenkt Leute ab und in dem Moment, wo die abgelenkt sind, beklaut man sie.
Und das Ganze ist natürlich für die Betroffene, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, war das garantiert fatal. Sie hat danach auch die Leute noch mehrmals gesehen, die wohl an dem oder Einzelne, die an diesem Diebstahl beteiligt waren. Sie hat aber sogar die Tasche zurückbekommen, nur eben mit dem Inhalt, aber natürlich ohne das Geld, wie zu erwarten war. Das Ganze kann natürlich trotzdem, wenn man diese Menschen dann sieht, auch im Anschluss sollte wohl die Frau dazu gebracht werden, die Anzeige, die sie gestellt hat, zurückzuziehen, dass das in ihr Angst auslöst, auch ein gewisses Bedrohungsszenario, das ist, denke ich, klar. Allerdings, wie du gesagt hast, ist auch die Schilderung der Frau das eine, und dann ist es ja schon ein bisschen das andere, was daraus die Podcaster machen, und das, obwohl sie in dem Podcast zum Beispiel sagen, wir wollen die Fakten hinter den Gefühlen finden. Das fand ich irgendwie ganz anschaulich und passt nicht ganz zu dem, wie sie es dann gestalten, eben von Überfall zu sprechen, obwohl es sich erst einmal um einen Diebstahl handelte und ein Überfall ja doch noch einmal noch durchaus gravierender ist. Im Podcast kommt auch der jetzt in Ruhestand verabschiedete Ordnungsbürgermeister Breiter zu Wort mit der Aussage, wir müssen uns diesen Platz zurückholen. Wie bewertest du solche Aussagen?
Ja, ich war wirklich auch schockiert, dass auch den beiden Podcast-Machern, denke, wir werden an anderer Stelle da auch nochmal drauf zurückkommen, den beiden Podcast-Machern dazu überhaupt nichts eingefallen ist. Oder ihnen ist was eingefallen, aber sie haben es jedenfalls nicht in ihrem Podcast gebracht. Denn diese Äußerung, die Herr Breiter im Übrigen laut der Stadtratsfraktion Freiburg für alle, an der auch die Linkspartei beteiligt ist, meines Wissens.
Eine Stadt für alle, genau.
Eine Stadt für alle, Entschuldigung. Hat er, also laut dieser Stadtratsfraktion, hat er diese Äußerung schon mal getan, Ende 2024. Und auch da hat er mitnichten einen Skandal ausgelöst. Und ich hingegen finde diese Äußerung skandalös, denn sie kopiert, also der, man muss ja dazu sagen, Herr Breiter ist ja auch CDU-Funktionär. Er kopiert den AfD-Funktionär und ehemaligen AfD-Chef Alexander Gauland, der
ja, sich hingestellt hat und getönt hat, er wolle gemeinsam mit seinen Parteigenossen, Frau Merkel und wen auch immer, jagen und dann gesagt hat, wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Und zu dem Zeitpunkt war schon klar, von wem er sich das auch zurückholen wollte, nämlich abgesehen von den von der AfD so titulierten rot-grün Versifften, natürlich in erster Linie von illegalen Ausländern, wie es dann so schön heißt, Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlingen etc. pp. Und all das, wie gesagt, ist den Podcastmachern keine Erwähnung wert, was für mich ganz klar Ausdruck ist der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung, die wir hier das Pech haben zu erleben.
Also diese rassistische Komponente in diesen Äußerungen, die wurde nicht problematisiert.
In keiner Weise.
In der zweiten Folge, diese ist mit Die Suche tituliert, suchen denn die Reporter Erklärung für die komplexe gesellschaftliche Realität am Stüdinger Kirchplatz?
Ja, auch das finde ich halt erschreckend, ne, dass die Grundlagen für zum Beispiel das von Ihnen so titulierte Drogenproblem, ne, überhaupt nicht erwähnt werden, also überhaupt nicht diskutiert werden. Ne? Dass zum Beispiel sehr, sehr viel an der ganzen Problematik, Suchtproblematik einfach und Verelendungsproblematik, ne? denn Drogenabhängige verelenden ja auch in großem Maße, dass die Ursachen dafür, die zum Beispiel in der harten Prohibitionspolitik aller bisheriger Bundesregierungen zu suchen sind, überhaupt nicht thematisiert sind, werden. Auch dass den Menschen auf dem Platz, die dort mit Drogen welcher Art auch immer handeln, oftmals aufgrund der rassistischen Ausländergesetzgebung gar keine Wahl bleibt, als das zu tun, um sich zu reproduzieren, um ihre Reproduktion zu gewährleisten, weil sie einem Arbeitsverbot unterliegen, weil sie bestimmten aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen nachkommen müssen, weil sie von sogenannten Transferleistungen abhängig sind, die zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel sind. All das spielt auch hier wieder für die Podcastmacher keine Rolle. Also alles, was irgendwie auch nur nach Gesellschaftskritik riecht, könnte man sagen, wird von ihnen systematisch ausgeblendet. Sie bewegen sich nur ausschließlich auf der Erscheinungsebene.
Sie würden wahrscheinlich sagen, in der letzten Folge haben wir doch auch einen mit Tim Lukas einen Wissenschaftler reingebracht, der auch ein bisschen so das Thema der sozialen Sicherheit durchaus reinbringt.
Ja, gut, das haben sie dann zum Schluss gemacht. Zum einen muss man natürlich sagen, nachdem sie kübelweise ihre Hetze ausgegossen hatten, ja. Und zum anderen, ja, bleibt auch das dann wieder so in der Luft hängen. Ne? Das ist dann halt der Wissenschaftler, der erzählt dann halt was, und wie man dann damit umgeht, nun gut, ne? das bleibt dann jedem selbst überlassen. Also eine Einordnung findet nicht statt, und schon gar nicht geht es darum, sich diese Kritik, die ich an vielen Punkten sehr treffend fand, sich zu eigen zu machen.
Sie, die Reporter haben auch einen Dealer interviewt und machen dann auf seine Markenkleidung aufmerksam. Deshalb nehmen sie ihm ganz offensichtlich nicht ab, nur sehr wenig Geld mit dem Verkauf illegalisierter Drogen zu verdienen. Das lässt so die Hinterleute ganz außen vor von dem Ganzen, macht alles an diesen Menschen dort fest und ist dann doch auch irgendwie eher so ein bisschen ein einfacher Erklärungsansatz. Der sieht nicht ganz abgeranzt aus, also muss der ganz gut verdienen.
Ja, das hat mich ehrlich gesagt, wenn man es jetzt vielleicht ein bisschen auf die etwas kabarettistische Ebene schiebt, das hat mich so daran erinnert an einen Bericht, den ich vor vielen, vielen Jahren mal gehört habe. Ich meine aus Paris, dass es dort im Rahmen irgendwelcher militanten
Tanta-Demonstrationen zu Plünderungen gab und sich dann die Berichterstatterin oder der Berichterstatter unglaublich darüber empörte, dass also diese Plünderer hingegangen sind und sich am Lachs und am Kaviar bedient haben, anstatt doch bitteschön Nudeln, Reis und Mehl zu plündern. Ja, das ist so, also das, die Armen haben gefälligst arm zu sein, sich wie Arme zu benehmen und die haben natürlich gefälligst auch arm auszusehen. Ne? Sonst kann man ihnen das nicht glauben. Ne? Also die Kritikfähigkeit der Podcastmacher zeigt sich also ausschließlich an diesem Punkt, muss man wirklich sagen. Ne?
Ja, Sie ziehen dann auch so einige Schlüsse, die immer mal wieder kommen. Am Ende wird zum Beispiel gesagt, es wäre gut, Migranten einen Job zu vermitteln. Dagegen kann man ja jetzt teilweise zumindest nicht alles was sagen. Wobei dann wird zum Beispiel gesprochen davon, sogenannte Intensivtäter müsste man abschieben und es brauche eine bessere Drogenpolitik. Ja, es wird aber auch noch weitere Schlüsse gezogen. Was hältst du vielleicht auch abschließend von diesen ganzen Schlüssen, die da gezogen werden und was wird da für ein Bild erzeugt? Was wird da gemacht?
Also gerade der Hinweis auf die Drogenpolitik, also sie fordern dann in Anführungsstrichen eine vernünftige Drogenpolitik, aber auch das bleibt in der Luft hängen, weil es wird nicht gesagt, wie denn eine vernünftige Drogenpolitik aussehen kann. Also zum Beispiel ein klares Statement in der Richtung, die Prohibition muss weg. Ja, das wäre jetzt mal, ne, da wüsste man dann wenigstens, wo man dran ist, was eine vernünftige Drogenpolitik denn so sein könnte, fehlt. Ja, und gleichzeitig, das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch den Podcast, kulminiert dann an einigen Punkten, wie zum Beispiel in dem Gespräch mit Breiter. Was immer wieder kommt, ist das Lob der Repressionskräfte, ist das Lob der Abschottung, ist das Lob für Grenzkontrollen, für Abschiebungen. Passend dazu, wie gesagt, wird die rassistische Ausländerpolitik eben auch nicht thematisiert. Und wenn man dann eben dafür sorgt, dass unerwünschte Ausländer gar nicht erst nach Deutschland kommen und damit natürlich auch nicht auf den schönen, eigentlich so idyllischen Stühlinger Kirchplatz, dann hat man nach Ansicht der Podcast-Macher doch schon einiges dafür getan, die Situation auf dem Platz, wie Sie sagen, zu verbessern. Und wenn man diese ganze letztlich krude Gemengelage sich anguckt, dann muss man wirklich sagen, ja, für die AfD und ihre Nazi-Freunde bildet so ein Podcast einfach nur eine informatorische Fundgrube allererster Güte. Ja, und als solche, denke ich, wird dieser Podcast auch genutzt werden, wenn ich mir so die AfD-Propaganda betrachte.
Also die journalistische Verantwortung, der wurde nicht Genüge getan.
Das kann man so sagen, wenn man möchte. Ja,
ja, soweit Per Heinelt. Er hat sich mit der Podcast-Serie Platzangst auseinandergesetzt. Schon der Titel ist ja sehr vielsagend und ignoriert auch relativ weitgehend, dass zahlreiche Menschen sich besonders tagsüber sehr gerne auf diesen Stüdinger Kirchplatz aufhalten.
Der freie Journalist Per Heinelt zu den Podcasts der Badischen Zeitung zum Stühlinger Kirchplatz. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 3. April 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Hallo? 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 Scheiße, keiner da.
Radio Dreieckland braucht Verstärkung. Werde Mitglied unter www.rdl.de.
trop fier. J'ai l'intention de revoir la lumière.
La liberté vaut qu'on lui fasse quelques fleurs. Je roulais des mécaniques, mais tout petit moteur.
J'étais assis un peu cool, un peu cacou. Un chien de garde qui s'est pris pour un loup.
Une tortue qui se prend pour une gazelle et qui un beau jour s'est senti pousser des ailes.
Mais voilà, dans les airs, y'a des oiseaux qui sont coriaces, qui te chopent et qui te disent t'es chez moi, tu te casses.
Ok, j'ai pas demandé, demandé mon reste, j'ai toujours mis un accent sur le mot modeste.
Tout, tout,
petite histoire,
une histoire de rien du tout.